Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50 plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen, sei es aus eigenem Antrieb oder eben gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast, Georg Lange. Er ist heute in einem Interimsmandat Global Head Human Resources und wird ganz viel zu erzählen haben und ich freue mich schon mega drauf. Also herzlich willkommen, lieber Herr Lange.
Hallo Frau Frahn, herzlich willkommen von meiner Seite.
Ja, ich freue mich. Ja, wir sind auf LinkedIn ins Gespräch gekommen, wie das manchmal so passiert auf LinkedIn. Und da war so viel Power dahinter, dass ich ihn unbedingt ins Interview einladen musste, was mir jetzt gelungen ist. Und
Danke.
wir starten mal mit einer persönlichen Frage. Warum haben Sie in Ihrer umfangreichen HR-Karriere schon immer Wert darauf gelegt, Mitarbeiter aller Altersstufen einzustellen, bevor wir gleich natürlich auch auf Ihre Erfahrung eingehen? Aber springen wir einfach mal gleich in dieses Ü50-Thema.
Also ich habe im Unternehmenscontracting, also in der Beratung angefangen, bin gleich ziemlich auf Top-Level eingestiegen mit der IBM Consulting, später Etikani, und hatte immer eigentlich mit älteren Herren und Damen zu tun. Und das ist in den 1990er Jahren gewesen, also das ist schon ein paar Tage her. Ja, damals war diese Demokratisierung des Wissens, die wir ja seit 15, 20 Jahren erleben, die gab es damals in der Form noch nicht. Das heißt, man war auf die Erfahrung und das Wissen der älteren Mitarbeiter angewiesen und das machte ich mir gerne zunutze. Und konnte dadurch sehr effizient meine Consulting-Projekte abwickeln und hatte auch ziemlich früh dann ein großes Maß an Verantwortung deshalb bekommen. Also das ist für mich eine ganz normale Geschichte mit, ich sage jetzt mal Älteren, inzwischen bin ich ja auch schon
Ja,
Ü50,
genau.
zusammenzuarbeiten. Liegt vielleicht auch daran, ich habe zwei ältere Brüder, die jeweils 9 Jahre älter sind, also als
Ja, genau.
Nesthäkchen war das quasi eingebaut.
Ja, aber das ist toll, dass Sie das sagen, weil mir geht es ja auch ähnlich. Wir werden ein relativ ähnliches Alter sein. Bei mir war das ja auch so. In den 90ern bin ich auch eingestiegen und ich hatte das auch. Also ich hatte auch immer ältere Kollegen, Kolleginnen und ich fand das immer super. Ich habe immer gedacht, ja, was muss ich alles eigentlich immer neu lernen? Nee, ist doch Quatsch. Ich kann da das Wissen, was da ist, nehmen. Und das hat auch immer gut funktioniert. Und die haben mich dann auch ganz oft wirklich gut getragen und nach vorne gebracht.
Ja, ich meine, ich hatte immer dann damit zu tun, dass ich natürlich den Großteil der Arbeit erledigen durfte, aber das ist ja auch okay.
Ja, okay, gut, das kann mal dann die Auswirkung gewesen sein, ja. Aber einfach viel gelernt, aber auch in einem anderen, auch in einer anderen Art und Weise des Umgangs noch, finde ich. Also,
Ganz genau. Ja,
was
also so, also mein erster Chef bei der IBM, das werde ich nie vergessen, Urgestein. Ich meine, das war natürlich ein Erfahrungsschatz, der war unglaublich. Und hat aber mir gezeigt, also der hat tatsächlich noch die ersten IBM-Rechner so im Uniklinikum und in der Uni Mainz mit Wasserkühlung zusammengeschraubt und dann kamen die Rohre und aus Amerika und haben nicht gepasst und alles Mögliche. Und dann stand der
krass,
Keller
ja.
unter Wasser. Das war ganz alte Technik. Und als ich ihn kennengelernt habe, da war so das Internet schon ziemlich gut da, die Mobilanwendung, das war ganz, ganz furchtbar. Aber er machte den Wandel mit. Also er war wirklich ein Leuchtturm. Und ich habe eine ganze Menge von ähnlichen Managerinnen und Managern kennengelernt, die tatsächlich diesen Wandel, trotzdem er damals schon weit über 50 war. Und das war mir auch Motivation und Vorbild, zu sagen, ja, die Ü50, wenn sie kann und will, dann tut sie auch.
Ja, absolut. Also IBM habe ich auch so kennengelernt. Also das waren immer mehr, ich sage mal, im persönlichen, privaten Umfeld. Ich war dort ja auch nie angestellt oder habe mit denen gearbeitet. Aber was ich sonst eben kennengelernt habe, halt auf Messen und wie man sich halt so kennenlernt, habe ich das auch immer so empfunden. Also und die waren immer vorne mit dabei und wollten das auch mit alles gestalten. Das kann ich auch so sagen. Jetzt sind wir ja ein bisschen eingestiegen, doch natürlich in Ihren Lebenslauf. Vielleicht sagen Sie auch mal Ihr HR-Wissen, weil da haben Sie ja doch, glaube ich, eine ganze Menge an Erfahrung. Vielleicht können Sie das auch kurz schildern.
Ja, ich kam dann von der IBM zur damaligen EDS, der Besitzerin von Etikani, und habe mit dem CFO in Nordkalifornien im Eisbach gestanden, als er mir gesagt hat, Die haben ja sehr viel Firmen also reingenommen, Insourcing gemacht und hatten immer das Problem, dass das wirklich eigentlich gut geklappt hat, aber auf der Personalseite eben nicht. Also sie hatten da unglaublich gute Prozesse, sie hatten Verfahren, sie haben Spezialisten auf der Finance-Seite, auf der Produktseite. Es war ja der weltgrößte Dienstleister, leider nicht mehr existent, weil aufgekauft von HP. Aber die Qualität, die die gebracht haben, die war schon wirklich außergewöhnlich gut. Aber sie hatten auf der Personalseite eigentlich nichts und hatten dann ja so das Phänomen, dass sie eigentlich viel zu viele Leute hatten. Und dann immer wieder in Entlassungswellen, die versucht haben, loszuwerden, was sehr teuer war. Das auszuführen würde jetzt zu lange dauern, aber das Angebot war an mich: Kannst du im Personalbereich was machen? Wir waren ganz gut befreundet. Und ich habe gesagt: Ja, also aus meinen Projekten habe ich darüber auch keine Ahnung. Dann sagt er: Ja, was brauchst du denn, um Ahnung zu bekommen? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich wollte ein MBA machen, ich kann den Fokus Personalarbeit absolvieren. Ein paar Wochen später war ich in London und habe dann da mein MBA 1,5 Jahre gemacht und habe mich auf die Personalarbeit konzentriert und damals das Konzept eines Talent Lifecycles, ich will jetzt nicht sagen entwickelt, das wäre übertrieben, aber es kamen so die ersten Versuche, mal einen Entwicklungsweg eines Mitarbeitenden zu beschreiben. Und der Lifecycle, der hat das sehr, sehr gut abgedeckt. Und da habe ich dann auch meine Masterarbeit drüber geschrieben. Habe gute Impulse, glaube ich, gesetzt, weil ich landete dann ziemlich schnell bei Europas größtem Autokonzern. Hatte nie gedacht, dass die dieses Consulting-Offer tatsächlich verkaufen, in Anführungszeichen. Aber das passierte. Und daraus wurden viele Jahre Tätigkeit in dieser schönen norddeutschen Stadt. Aber nicht nur, ich habe dann eine ganze Reihe von HR-Projekten abgewickelt, habe auch intern eine ganze Menge gemacht, habe dann ein Jahr auf Taiwan gelebt, habe da also die ganze Prozess- und Admin-Seite von HR sehr tief kennengelernt. Machen wir uns nichts vor, HR ist 70% Admin, obwohl das keiner hören will, aber ist es am Ende und ich bin großer Fan davon, dass das tadellos und reibungslos und
Ja,
sehr
genau.
funktionieren muss. Und ja, habe dann ein paar Jahre Selbstständigkeit hingelegt, weil eben EDS dann von HP gekauft wurde. Der Kunde das nicht mitmachen wollte, diesen Wechsel zu HP. Und dann ja, haben meine Frau und ich irgendwann entschieden, dass wir in die Schweiz gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe aus dem Interimsmanagement und aus dem Consulting-Business dann wirklich raus und bin dann bei der Maschinenfabrik Rieter. Die kennt kaum einer, aber wenn jemand ein Hemd anhat oder irgendwie so einen feineren Stoff, das ist meistens auf Maschinen der Rieter gewebt und das Garn gesponnen worden. Also HR-Chef der Rieter. Bin dann zur Syngenta gekommen, nach Basel, Agrochemie. Sehr spannendes Unternehmen, was aus verschiedenen Großkonzernen zusammengesetzt wurde, also die Agro-Sparte jeweils. Habe da das gesamte HR-Admin und aber auch den Schweizer HR geführt. Und ja, dann bin ich nach einem kleinen Zwischensprint, um das sozusagen mit 7 Universitäten, 7 Professoren in einem Forschungsprojekt, da kommen wir sicher noch drauf, gibt es den Perfect Match für eine bestimmte Position. Das war das Forschungsprojekt, das ging sehr gut. Und dann bin ich ja Global Head HR in der Ems-Gruppe geworden, in einer der Töchter, was sehr spannend war, die letzten fast 5 Jahre in einem der oder sogar das erfolgreichste Chemieunternehmen der Welt, Global Head HR zu sein. Das war ich bis Ende 2023 und jetzt breche ich wieder auf zu neuen Ufern mit Ü50 inzwischen.
Mit Ü50, ja genau. Ja genau, das haben Sie vorhin ja auch angedeutet und das war ja auch so der Anlass, warum wir wirklich miteinander gesprochen haben. Und Sie haben ja auch gesagt, ich sag mal, Sie haben einen bestimmten Blick auf HR-Abteilungen und da haben Sie auch die Wahrnehmung, dass dort nicht immer die Offenheit gegenüber 50 plus herrscht. Ist leider ja auch meine Wahrnehmung. Da bin ich manchmal recht, ja, sagen wir mal, freundlich enttäuscht, wie der
Ja.
Umgang ist. Was glauben Sie denn, warum der Umgang so zögerlich ist und warum es nicht geschafft wird, sich dem mal offen zu stellen. Es geht ja nicht darum, jeglichen Menschen zu nehmen, der Ü50 ist. Das ist ja Quatsch. Es geht ja immer um die Persönlichkeit. Aber nicht gleich, weil das Le Label Ü50 auf der Stirn steht, es eben abzulehnen, sondern mal ins Gespräch zu gehen. Haben Sie ein Gefühl
Also,
dafür?
ja, die Schwierigkeit ist, ich hatte das ganz am Anfang schon erwähnt, diese Demokratisierung des Wissens. Also, wir hatten ja beide die Erfahrung, haben auch im Vorgespräch gesagt, damals gab es tatsächlich diese älteren Mitarbeiter, die durch viel Erfahrung und durch viel Wissen manche Geschwindigkeit, die sie so nicht mehr liefern können oder konnten, ausgleichen konnten. Und das geht mir ja heute selber so. Also, ich überblicke Dinge, ja, viel schneller, als dass ich das noch vor 20 Jahren machen konnte. Und
Klar,
bin
genau.
damals wahrscheinlich effizienter als jemand, der jünger ist, der die Erfahrung nicht hat. Die Frage der Offenheit ist, es gab ja dann irgendwann mal so in den 2000er Jahren, als diese Disruption kam, als das Internet aufkam, als neue Mobile Services aufkamen. Ich erinnere da an den ersten großen privaten Mobilfunkbetreiber, die hatten die Policy, niemand über 40. Also da waren noch nicht mal 50. Was dann dazu führte, dass so ab Mitte 30 die Mitarbeitenden sich alle einen neuen Job suchten und der Wissensabfluss und der Fähigkeitenabfluss und der Führungsfähigkeitenabfluss ganz erheblich waren. Was auch, sagen wir mal, dazu geführt hat, dass der Erfolg sich nicht so eingestellt hat, wie man das alle erwartet und gedacht hat. Weil ich habe selber mal in der Syngenta jemand gehabt, der ist dann mit 37 da weggegangen und das Wissen, was er hatte, war einfach unschätzbar. Also insofern, das ist diese Demokratisierung des Wissens und dass man denkt, man könnte ohne diese Erfahrung und ohne dieses Wissen der Älteren auskommen und nur noch anfängt, die Nachteile zu sehen, dass man, klar, man hat öfters vielleicht mal einen Krankheitstag, die Nebenkosten, Lohnkosten, die so eine Anstellung von jemand in älteren Tagen mit sich bringt, sind höher, das ist auch ganz klar. Davon sind wir hier in der Schweiz sogar noch viel stärker betroffen als in Deutschland, weil die Pensionsbeiträge und die Arbeitslosenbeiträge und so weiter altersmäßig steigen. Das ist also schon ein erheblicher finanzieller Nachteil, muss man sagen. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass eine Bereitschaft verloren gegangen ist. Wobei eine gute Frage ist, war sie wirklich je da, Ü50 einzustellen, ganz aktiv einzustellen. Und ich habe meine Sichtweise darauf geändert, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwoher Leute. Also, wie gesagt, ich war immer hauptsächlich in der Chemie, im Interimswesen, aber auch im Maschinenbau, im Finance und im Banking-Bereich. Ich habe auch mal einen pleitegegangenen Spielwarenhersteller mitsaniert von der Personalseite. Und da war ich wirklich froh, dass ich Leute hatte, die die Erfahrung hatten. Und das hat einfach ja eine gewisse Altersgrenze, ab der das kommt. Und insofern, für mich war es eigentlich keine Frage, darauf zuzugehen und zurückzugreifen und zu sagen, und das hat sich auch in diesem Forschungsprojekt, in diesem DIR-Modell, so wie es heißt, gezeigt, wenn ich jemand habe, der wirklich fit für die Position ist, dann ist das Alter fast egal.
Ja, genau. Also ich sehe das ja auch so. Also im Grunde ist ja jetzt auch die Frage, wie kann man diese HR-Abteilungen, die ja doch auch gerade im Recruiting oft von jungen Menschen besetzt sind, oder überwiegend von jungen Menschen besetzt sind, wie kann man die dazu bringen, da offener darauf zuzugehen oder auch vielleicht manche auch besser dafür zu werben? Es ist ja nicht jeder verschließt sich, auch das ist klar. Ne? Das ist so, im Grunde müsste man so eine Initiative gründen, vereint euch und sprecht mit euch miteinander. Ne?
Also die gibt es ja sogar. Es gibt ja verschiedene Initiativen. Ich weiß gar nicht, ob es so sehr die HR-Abteilungen sind. Also wenn ich mir so den Prozess anschaue, und ich bin ja ziemlich gut vernetzt, ich habe über 21.000 Leute auf LinkedIn. Also daran sieht man schon, ich will mich jetzt nicht als Digital Native, aber mindestens Nomad bezeichnen, hat mit dem Alter nichts zu tun. Die HR-Abteilung, die Jüngeren sagen, wir gehen mit der Aufgabe, die Job Description zu erstellen und das Profil, das Anforderungsprofil zu erstellen zu dem Hiring Manager. Wir sind natürlich auch an die Policies und an die Vorgaben, die aus der Geschäftsleitung kommen, gebunden. Und da ist oftmals die Bereitschaft nicht da. tatsächlich mit Älteren zu sprechen, hat noch nicht mal so viel mit Älteren allein zu tun. Das geht ja auch mit kultureller Diversität einher. Ich meine, man muss auch ganz klar sagen, im HR als Mann in einer Führungsposition ist schwierig, weil da höre ich sehr oft, es muss eine Frau sein.
Ja, das hat mich auch schon immer begleitet. Genau, das
Das
ist auch irgendwie so eine Unlogik, habe ich auch noch nie verstanden. Ja.
Und warum, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ein Finanzchefin unglaublich sinnvoll sein kann, während ich im HR, weil es, ja, ich will jetzt kein Klischee bedienen, aber das HR hat einfach ein paar andere Anforderungen, die manchmal auch tougher sind, es doch vielleicht eher ein Mann ist. Und die Erfahrung zeigt auch, dass die weiblichen HR-Vorständinnen, die man ja als Quotenfrau, um mal dieses Wort zu nehmen, eingestellt hat, sind alle heute auch wieder weg und sind
Ja, das
eigentlich
ist auch ein
ziemlich
Phänomen.
gescheitert. Und die Frage ist für mich eigentlich, und das wäre so das Gespräch oder auch der Wissensaufbau, der in einer HR-Abteilung stattfinden muss, wenn man mal diesen ganzen Begriff Diversity und Inclusion nimmt, dass man sagt, ich suche eigentlich eher die perfekte Stellenbesetzung, anstatt dass ich sage, es muss Punkt, Punkt, Punkt sein. Und das an relativ äußeren Kriterien festmache, wie Alter, wie Geschlecht, wie Hautfarbe, wie wo kommt jemand her. Gibt Funktionen, da ist das wichtig, aber die sind, glaube ich, im Verhältnis ganz, ganz wenig. Ich würde dafür plädieren, dass man das HR insofern ja, weiterbildet, aufbaut, ermächtigt, wie auch immer, zu den Hiring-Managern zu gehen und auch in die Geschäftsleitung zu gehen und zu sagen, okay, das ist tatsächlich unsere Kultur. Das ist das Anforderungsprofil, das wir haben. Das ist auch die Halbwertszeit der Position. Und da werden wir wahrscheinlich später noch dazu kommen, die ja immer kürzer wird. Also die Jobs, die man heute macht, haben ja lange nicht mehr diese Halbwertszeit wie noch vor, ich würde sagen, 5 Jahren. Also dass man tatsächlich sagt, man besetzt nach Fähigkeiten, nach kultureller Passung und auch nach Verfügbarkeit. Und dass man dann sagt, die anderen Faktoren sind eigentlich zweitrangig. Dazu muss man sich aber der Kultur tatsächlich stellen. Das ist also einer der Hauptpunkte. Und das hat sehr wenig mit diesen wunderschönen Bildern, die im Employer Branding gezeichnet werden, meistens zu tun, sondern wer sind wir wirklich? Und das macht sehr viel Sinn, dazu auch zu stehen. Es gibt Unternehmen, die sind hierarchisch organisiert. Es gibt Unternehmen, die mögen sehr frei, agile Arbeitsmodelle, die fahren Scrum-Modelle und so weiter. Die arbeiten sogar mit unterschiedlichsten Personas und so weiter. Also, wenn man tatsächlich sich diesem Effort hingibt, passend zu besetzen, dann wird man feststellen, dass man die Effizienz drastisch steigern kann. Und das habe ich in den letzten 4,5 Jahren bei meinem letzten Arbeitgeber auch bewiesen. Wir haben also im Sales, typischerweise im Automotive-Umfeld, Männerdomäne, habe ich 2 Verkaufsleiterinnen eingestellt. Ich habe immer gesagt, okay, ich lasse 2 gegeneinander laufen. Das hat auch geklappt. Und wir haben das Preisniveau, das durch die volatilen Rohstoffmärkte sehr ja, unter Druck geriet. Wir haben also Preiserhöhungen als einer der ganz wenigen Zulieferer tatsächlich im zweistelligen Prozentbereich durchsetzen können. Wir haben die Lieferfähigkeit und auch die Abnahmemengen halten können. Corona und auch den Schwierigkeiten der zusammenbrechenden Ketten und auch nicht mehr der Verfügbarkeit der Rohstoffe zum Trotz. Und da muss ich sagen, die Erfahrung einfach mit 2 perfekt passenden Frauen, die eine war auch über 50, diese Stellen zu besetzen, das war wirklich ein Erfolgsfaktor.
Ja, und das, was Sie gerade gesagt haben, auch ehrlich an die eigene Kultur heranzugehen und sich dem zu stellen. Wobei das ja einfach die absolute Höchstschwierigkeit ist, ne? Das,
Wenn wir jetzt ans andere Ende der Kette gehen, das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Die über 50 sind, die haben damals von ihren Kindern gelernt, das fing ja mit Amazon an, man kann alles wieder zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt. Und das ist ja heute die Generation Z, die ja einfach sagt, also wenn es mir nicht passt, dann gehe ich auch wieder. Das haben lustigerweise die Älteren aber auch gelernt. Ja, also die mittlere Altersgeneration, die ist da nicht so drin, aber die Jüngeren und die Älteren sagen, auch wenn es mir nicht passt, gehe ich. Und Das ist natürlich in verschiedenen Bereichen, wo wir wirklich Fachkräftemangel haben, ein Riesenproblem, weil die Leute einfach sagen, ich akzeptiere es nicht mehr. Oder sie kommen in ein Unternehmen, in das sie gar nicht reinpassen und auch sagen, ich akzeptiere es nicht mehr und gehe einfach. Und also das hat
Glauben
auch ganz.
Sie, also ich muss Ihnen da wirklich ins Wort fallen, glauben Sie wirklich, dass das so schnell gesagt wird, dann gehen wir
Ja.
einfach,
Ja.
dass die Entscheidung fällt wird, über die Dauer zu gehen, das verstehe ich schon, aber es sind ja doch oft auch andere Umstände, die da
Also ich meine, in
hinführen.
Bereichen, wo wir wirklich Arbeits- und Fachkräftemangel haben, IT,
Okay, dann
ja,
mein, okay,
an
ja.
Produktionsleute,
Nee,
Entwickler.
okay,
Wenn ich mir jetzt mein Unternehmen, mein ehemaliges Unternehmen anschaue, dann würde ich sagen, also selbst im Finance-Bereich sagen die Leute ganz klar, nee, es passt mir nicht mehr, ich gehe. Und die
Okay.
Entscheidungen treffen die nicht mehr, also ich meine, in meiner Generation hieß es noch, ja, bleib mal mindestens 2 Jahre und dann kannst du immer noch gucken, nein, die Leute gehen in der Probezeit.
Genau, ja. Ja, genau, okay, das hat sich wirklich verändert, aber eben auch in bestimmten Bereichen. Das muss man ja auch dazu
Das
sagen, ne? Nicht
muss man
bei
sagen,
allen,
aber
ne? Das ist klar.
ja, das ist schon so. Aber ganz klar, ich glaube, dass die Herausforderungen, die ein Unternehmen ganz generell oder im Moment wirklich vor sich hat, ist, dass es sagen muss, so sind wir. Und dass diese schön gemalten Bilder der Realität weichen sollten. Und das spricht die Menschen doch besser an, als wenn sie feststellen innerhalb kürzester Zeit, dass es doch nicht so ist.
Ja, also ich stimme Ihnen absolut zu. Das war auch schon in meiner Zeit so, als ich die Bereitstellung Personal inne hatte. Und wir haben das auch, also denke ich, ganz gut umgesetzt. Aber ich sage mal, die Geschäftsleitung, im Grunde, sie sind ja die Vorbilder, dazu zu bringen, ehrlich dazu zu stehen und Ehrlichkeit und auch Vertrauenswürdigkeit reinzubringen. Das ist schon mal ein dickes Brett, um es mal etwas locker zu sagen. Das kann man nicht, das geht nicht immer so.
Ja,
Einfach,
aber
ja.
wenn ich mir den Druck anschaue, unter dem wir ja stehen,
Ja,
und
ja.
ich beziehe da jetzt, sagen wir mal, also ich gebe Ihnen ein Beispiel. 2018 in China war da eine grüne Wiese, als ich da war. Als ich dann letztes Jahr, nein, sorry, vorletztes Jahr, also 22 da war, stand da ein Automobilwerk und da kamen Autos vom Band. Und die waren wirklich gut. Und die kosteten auch noch deutlich weniger.
Ja.
War ich letztes Jahr im November, also 2023, war ich eingeladen in einer Podiumsdiskussion. Da war Ola Källenius dabei, hatte gesagt, ja, also wir haben jetzt tatsächlich in 7 Jahren die neue E-Klasse entwickelt. Also Mercedes-Benz, wenn man den Namen so nennen darf.
Ja, klar.
Dann habe ich gesagt, okay, euer Werk steht schon, eure Entwicklungsabteilung steht schon. Und ich habe 7 Jahre gebraucht, um ein Auto zu entwickeln, während in China das in 3,5 bis 4 Jahren funktionierte. Und da war vorher nüt, wie man in der Schweiz, also nichts, wie man so schön sagt. Was glaubst du eigentlich, wie lange die du ja noch leisten kannst? Und ich meine, die Entwicklung sieht man ja jetzt auch, dass diese Geschwindigkeit nicht vorhanden ist. Wie bekomme ich die? Bekomme ich die nur durch Felder wie KI? Das ist sicher eine spannende Frage. Aber brauche ich nicht auch die Arbeitskräfte, die fähig und willens und auch von der Passung her so passend sind, dass ich diesen Nachteil, den ich im Moment noch habe, überwinden kann, um mit dieser neuen Konkurrenz mitzuhalten. Und ich habe meine allergrößten Zweifel, wenn ich das mit 30, 40-Jährigen machen will, sprich auf die Erfahrung der Älteren und das, wofür das Unternehmen tatsächlich steht, darauf zu verzichten,
Richten,
sondern im Gegenteil, ich müsste hingehen und ich glaube, das ist eine der ganz wesentlichen Aufgaben, die die Personalabteilung hat. Ich müsste aufrütteln und müsste sagen, wir stehen für ein ganz bestimmtes Fahrerlebnis. Wir stehen aber auch für diese besondere Art von Ingenieurskunst. Wir stehen auch dafür, dass wir das teurer verkaufen können als unser Wettbewerb. Ob das jetzt eine Luxusstrategie ist oder nicht, das würde ich jetzt nicht als Personaler mir anmaßen, beurteilen zu wollen. Aber letztendlich sollten wir doch schauen, dass wir unsere Belegschaft so motivieren und so führen und auch so ausbilden, weiterbilden und auch die vielen tausend Leute, die so ein Großkonzern ja jedes Jahr einstellt, dass auch die Kriterien der Einstellung dahingehend abwandeln, dass uns gelingt. Vielleicht sind die 4 Jahre ein hehres Ziel, das man nie erreicht, aber 5 Jahre wären doch schon mal cool oder 6 Jahre wären schon mal cool.
Genau.
Dass das funktioniert. Und ich glaube, da muss ich meinen Kolleginnen und Kollegen im HR wirklich sagen, da tut ihr zu wenig. Da müsstet ihr mehr tun, da müsstet ihr versuchen, Einfluss zu gewinnen. Das geht nur, indem man das auch durch klare betriebswirtschaftliche Kennzahlen untermauern kann. Und das heißt, ich muss mich aus- und weiterbilden und ich muss auf Augenhöhe mindestens mit meinem CFO mitreden können und ihm die entsprechenden Fragen stellen können, damit ich letztendlich einen Impact habe.
Punkt.
Punkt.
Genau. Ja, absolut. Genau. Also im Grunde,
Ja.
also haben Sie jetzt nichts anderes gesagt, als das, was ich auch nur unterstreichen kann und was im Grunde ja auch wirklich nicht neu ist. Das ist ja gar nicht so, dass das jetzt erst in den letzten Jahren irgendwie diskutiert wird.
Aber
Und
wieso
ich das,
macht's keiner?
ja, das verstehe ich nicht. Es wird ja im Grunde seit 20, 30 Jahren diskutiert. In den 90ern war das auch schon eine Diskussion, vielleicht nicht so laut, okay. Aber es ist ja nicht so, dass es neu ist, ne? Und
Nein,
ich
das ist
habe
nicht
das.
neu.
Ne? Genau, und ich habe das auch noch nie
Aber
verstanden, warum HR nicht mehr versucht, diese Rolle zu übernehmen. Denn, also ich nehme jetzt einfach mal Sie. Sie treten ja ganz anders auf. Sie treten klar auf, Sie haben ein Konzept und Sie setzen das um und Sie kommen immer von der Sicht von außen nach innen. Also so verstehe ich Sie jetzt, wenn ich das mal so sagen darf.
Stimmt
Und
auch.
ja, und das machen viele nicht. Also viele gehen eher von sich aus nach außen. Und das ist ja nicht, das kann nicht die richtige Richtung sein, wenn man etwas gestalten will. Natürlich muss man sich mit reinnehmen, das ist ja keine Frage. Man ist ein Teil des Systems und so, bla bla blub, das wissen wir alles. Aber also da wirklich mit Abstand drauf zu gucken und zu gucken, was ist das System, in dem wir uns befinden, wie können wir das verändern, wo sind die Stellschrauben und was muss ich tun, damit wir das machen können?
Also
Ne?
ich habe ein ganz furchtbares, das heißt furchtbar, eigentlich ein trauriges Beispiel.
Ja, okay.
Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, sondern ich habe es vielfach erlebt. Wenn man den typischen HRler oder HRlerin heute fragt, warum bist du ins HR gegangen, dann sagen die allermeisten, weil ich was mit Menschen tun
Ja, ich
möchte.
weiß.
Und dann sage ich immer, oh Gott, du solltest eigentlich schnell schauen, dass du Land gewinnst und woanders deine Zukunft suchst, weil HR hat leider, obwohl es Human Resources heißt, mit Menschen ganz, ganz wenig zu tun, sondern das sind Zahlen, das sind Daten, das sind Fakten und das ist Administration und das ist sehr trocken und das sind ganz, ja, eigentlich einfache, manchmal überkomplizierte, aber gut, das ist ein anderes Thema, aber es sind eigentlich einfache Aufgaben, die man repetitiv abarbeiten muss. Die Erstellung eines Arbeitszeugnisses ist zwar individuell, aber es ist eine repetitive Aufgabe.
Ja, absolut. Das ist ja.
Eine Krankheitsmeldung, ja, bis hin zur Invalidenversorgung und so weiter, eine Unfallabwicklung, Selbst-, Aus- und Weiterbildung und so weiter. Das sind repetitive Aufgaben, die in Prozessen abbildbar sind. Es gibt 450 Stück, und so ungefähr nach meiner Erfahrung. Und die kann ich, also und sollte ich möglichst in hoher Qualität abarbeiten. Und wenn mir jemand sagt, ich möchte mit Menschen arbeiten, dann wird er unglücklich. Und ich habe vielfach erlebt, dass Leute völlig frustriert sind und sehr viele auch in eine Burnout-Situation reinkommen, weil sie von dieser Last, die auf dem HR liegt, schlichtweg erschlagen werden.
Ja.
Und das ist eine sehr traurige Geschichte, weil eigentlich müssten im HR, es müsste getrennt werden. Ich habe das auch in meinem LinkedIn-Slogan gemacht. Das, was Services, also dieser ganze Admin-Teil ist, das muss ich einfach liefern. Und dafür brauche ich einen ganz bestimmten Typ Mensch. Und das, was Solutions ist, also was dann tatsächlich diese 20, 30%, die ja noch da sind, die aber dann auch in einer gewissen Form mit Menschen zu tun haben, aber da brauche ich dann wirklich jemanden, der echt gut ist. Da habe ich dann die Chance, tatsächlich mich mit Menschen sehr intensiv auszutauschen. Die Syngenta hat das damals sehr clever gemacht. Die hat also die Administration wirklich ausgelagert. Die hat also auch der Linie den kompletten Admin-Aufwand, ja, mehr oder minder abgenommen. Ich würde sagen 95%. Das ist also eine sehr hohe Zahl. Ich habe in den anderen Unternehmen, die ich kenne, meistens nur 50, 60% erlebt, wenn überhaupt. Man sollte für mich das Ziel haben, die Administration muss erledigt werden von einem dedicated Teil des HR. Die Businesspartner, die eingestellt wurden, hatten eigentlich von HR kaum eine Ahnung, sondern ein HR-Businesspartner für Finance, der kam aus dem Finance-Bereich, idealerweise aus dem Banking. Und denen wurde dann in ziemlich aufwendiger Manier beigebracht, was ist der Human Resources-Teil eines HR-Businesspartners. Und das ist der Teil, wo ich sage, okay, ich rede mit einem Finanzchef und dann sage ich, okay, Wir haben zum Beispiel jetzt einen Unternehmenswert, der in unseren Büchern steht. Da steht 1 Milliarde drin. An der Börse sind wir mit 2 Milliarden bewertet. Das ist rein fiktive Zahlen.
Ja,
Also
ja.
muss ja diese Milliarde Differenz, die muss ja eigentlich der Wert der People entsprechen. Und dann gucken die einen meistens ganz groß an und sagen, ja, Und dann sage ich, wieso bilanzierst du den nicht? Könnte man ja machen. Ist sogar möglich. Kam mit verschiedenen Reformen im Bilanzrecht. Also die Gaps, die da angepasst wurden und auch international angenommen wurden. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und wenn ich anfangen kann, mit einem CFO auf einer solchen Ebene zu reden, dann habe ich ihn irgendwann auch mal auf dieser menschlichen Ebene, dann kann ich mich mit ihm über Führung unterhalten, dann kann ich mich mit ihm über Strategie unterhalten. Aber wenn ich das nicht kann und einfach unwissend in seinem Bereich vor ihm stehe,
Ja.
sorry to say, dann habe ich da keine Chance. Dann ziehe ich mich in mein Schneckenhaus zurück und bete, dass mein Vorstand mir alle 5 bis 7 Jahre ein neues Hire-System genehmigt und mich ansonsten in Ruhe lässt. Und
Also,
diese
jetzt, also so
aktive
drastisch
Rolle.
Sie das ausdrücken, aber ich kann das nur unterschreiben. Also das ist wirklich so, ne? Das
Ja,
ist
ist
so.
so. Diese aktive Rolle muss ich anfangen zu spielen. Und jetzt komme ich, warum wir ja eigentlich zusammen sind. Wahrscheinlich brauche ich ein gewisses Alter, um dieses Standing zu haben,
Ja.
mit den Führungskräften so sprechen zu können. Und ich muss mich auch konstant aus- und weitergebildet haben, damit ich also in den jeweiligen Gebieten das auch kann. Wenn ich schon so ein Business-Partner-Modell, also im eigentlichen Sinne fahre, dann muss ich einfach auch als HR-Chef sicherstellen, der Finance macht, der hat schon Finance-Ahnung, der R&D betreut, der muss einfach auch in meinem Fall zum Beispiel ein halber Chemiker oder ein halber Banker oder
Ja.
keine Ahnung, im Handel, das muss einer sein, der wirklich Sales-Erfahrung hat. Da reicht es eben nicht, dass ich mich mal einen Tag dazugestellt habe.
Ach so,
Ja?
ja, nee, genau.
Da
Ja,
muss
ja.
ich wirklich tiefe Erfahrung haben. Und dann stelle ich fest, dass HR im Unternehmen wirklich wahrgenommen und gesehen wird und auch einen Stellenwert bekommt. Und dann habe ich die Chance, tatsächlich einzugreifen und dann den Schritt zu machen, dass ich sage, jetzt schauen wir uns doch mal die Kultur an, jetzt schauen wir uns doch mal an, wen wir brauchen, jetzt schauen wir uns doch mal das Diversity-Thema an, jetzt schauen wir uns mal an die älteren Mitarbeiter, die unter Umständen große Lücken, die wir haben, füllen können. Und da stelle ich dann fest, dass die Leute sagen, ja, okay, wir gucken mal.
Genau, dass sie sich darauf einlassen. Ja.
Genau.
So, an dieser Stelle mache ich einen Schnitt in unserem Interview. Der zweite Teil, in dem wir über die großen Chancen durch KI, gerade für BewerberInnen mit 50 plus sprechen, folgt bald. Nun sind wir also schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich natürlich zum Profil von Herrn Lange. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50 plus.